ist nochmal richtig heiß geworden, ne? Bei euch auch? Also eine wahnsinnige Hitze. Das sind jetzt die letzten Züge dieses Sommers. Da wird nochmal richtig, da werden nochmal richtig die Ellbogen ausgestreckt, da wird nochmal richtig mit breiter Brust gezeigt, was ein Sommer ist. Ja. Man hat ja dieses Jahr wirklich einen wirklich herausragenden, sehr, sehr schönen, sehr, sehr heißen und sonnenvollen Sommer gehabt. Ja. Außer 3 Wochen, das war nämlich mein Urlaub. Ja, hatte ich aber hier schon thematisiert. Jetzt, wie gesagt, wo wir wieder arbeiten gehen müssen, wo ich wieder lange Hosen und Langarmhemden tragen muss, da kommt wieder richtig die Sonne raus und knallt einem richtig die Schuhe weg. Also, ja, ich will jetzt nicht sagen, ich freue mich drauf, dass es Herbst wird. Das wäre jetzt auch gelogen. Ne? Aber so ein bisschen dieses Kürbis-Feeling, ne? Kerzenlicht. Ja, schöne Netflix-Serien. Dieses Feeling, ja, das da kann man schon so ein kleines bisschen Vorfreude haben. Tee mit meinem neuen Teekessel, ne? So war's. Also da kann man sich schon ein bisschen Vorfreude machen. Und vor allen Dingen warte ich ja jetzt auch praktisch minütlich oder stündlich drauf, dass die Weihnachtsleckereien in den Lebensmittelgeschäften endlich mal auftauchen. Ich habe heute schon die ersten entdeckt, aber in meinem Haus und Hof. Einkaufszentrum noch nicht, also müssen wir noch ein kleines bisschen abwarten. Aber wie gesagt, wir müssen natürlich jetzt noch ein bisschen die letzten Sonnenstrahlen genießen und ausnutzen. Ja, das habe ich mir heute auch gedacht, bin nämlich nach der Arbeit mit dem Hund gegangen und sitze jetzt hier und nehme Podcast auf. Also, an dieser Stelle nochmal eine verspätete Begrüßung. Herzlich willkommen zu diesem Podcast namens Quasselschacht. Ich bin der Bergmann und ja, ich mache das jetzt in der 4. Staffel, also das ist das 4. Kalenderjahr. Und es freut mich sehr, dass ihr hierher gefunden habt. Ich möchte natürlich alle grüßen, die schon länger dabei sind, die vielleicht sogar alle Folgen gehört haben. Ne? Also da werde ich demnächst auch mal überlegen, ob es da nicht vielleicht mal eine Medaille für alle gibt. Das wäre wirklich, also das habt ihr euch wirklich verdient. Und ja, natürlich auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die vielleicht seit der ersten Folge dabei sind und alles mitgehört haben. Das sind natürlich die Premium-Zuhörer, kann man sagen. Und dieser Podcast Quasselschacht, der kommt wöchentlich. Jeden Freitag erscheint um Mitternacht, also wann an dem Freitag, ist vollkommen egal. Und ihr könnt es ja nicht, ihr müsst es nicht freitags hören. Ne? Ist kein Radio, ihr könnt auch Samstag, Sonntag oder Montag oder mittwochs, wenn ihr im Fitnessstudio seid. Ganz egal, einfach nur anhören. Ne? Das wäre gut. Ist ein Laber-Podcast, steht auch so auf dem Cover. Das heißt, hier wird einfach ein bisschen gelabert. Ich mache das hier alleine, ist eine Solo-Show. Wobei ich demnächst eigentlich mal wieder, ich könnte eigentlich mal wieder Gäste einladen. Das wäre mal eine Idee, aber da weiß ich nicht so genau, wen. So, wir fangen mal an. Ich habe hier berichtet, möchte natürlich euch dann auch über die weiteren Geschehnisse ein bisschen auf dem Laufenden halten. Spanien ist Fußball-Weltmeisterin geworden im Fußball in diesem Sommer und anschließend gab es einen riesengroßen Eklat, weil der Verbandspräsident, der 46-jährige Verbandspräsident Spaniens, Rubiales, hat nach dem Spiel die Weltmeisterin, die Spielerin Hermoso, nicht nur umarmt, sondern hat ihren Kopf festgehalten. Die haben sich links und rechts ein Backenküsschen gegeben und dann hat er nochmal voll in die Mitte, voll auf den Mund geküsst. So, das hatten wir bisher schon besprochen und jetzt gibt's neue Entwicklungen, nämlich der Trainer, also der Verbandspräsident, der weigert sich ja zurückzutreten. Der sagt, das ist eine riesengroße Farce, das ist hier, da wird eine Sau durchs Dorf getrieben, ja, das wäre alles vollkommen überspitzt, das wäre Schwachsinn, das wäre in beiderseitigem Einvernehmen. Den Trainer, wegen dem übrigens auch schon viele im Verband und auch Spielerinnen schon gestreikt haben, aufgrund seiner Verhaltensweisen gegenüber den Spielerinnen, der wurde jetzt rausgeschmissen, ist übrigens ein ganz enger Vertrauter vom Verbandspräsidenten, der ja, wie gesagt, alles von sich weist und im Amt bleibt. Und genau dieser Verbandspräsident, also dieser Verband, bei dem Rubiales Präsident ist, dieser Verband hat jetzt den Trainer rausgeschmissen, weil der sich immer so daneben benimmt, den Frauen gegenüber. Ist ja klar. Und für die Verfehlungen ihres Verbandspräsidenten, da haben sie sich entschuldigt, der Verband. Ne? Ist ja klar, es gehört sich ja auch so. Ne? Trainer also rausgeschmissen, ja, beide so ein Busenkrapscher-Team einfach. Ne? Die gehören einfach beide raus. Wie gesagt, Rubiales ist jetzt erstmal von der FIFA gesperrt. Ich weiß nicht genau, für was er gesperrt ist, was so eine FIFA-Sperre genau bedeutet, weil er ist ja Verbandspräsident. Sind wir mal ehrlich, der macht den ganzen Tag nichts, als ja, irgendwie vor die Presse zu treten, ne? Halli, hallo zu sagen, ab und zu mal eine Entscheidung zu treffen, ob ein Trainer rausgeschmissen wird oder nicht. Und ansonsten hat er nur repräsentative Aufgaben. Ja? Und wenn man den jetzt sperrt, was heißt das dann? Darf er dann bei den nächsten beiden Pressekonferenzen nicht mitmachen oder was? Also ich verstehe nicht ganz, was diese Sperre da alles umfasst. Aber gut, er ist jetzt erstmal von der FIFA gesperrt. Der Verband hält aber weiter an ihm fest. Und ja, und dann ist der Busenkrapscher jetzt weiter im Amt und schmeißt halt mal seinen Trainer raus, weil der so ein Busenkrapscher ist. Also ganz irrwitzig, was da in Spanien passiert. Ich hoffe, dass die gesamte männliche und die gesamte weibliche Nationalmannschaft komplett zurücktreten, dass auch sämtliche Jugendmannschaften wie die U21, die U20, die U19, die U18, die U17, die müssten alle in den Streik treten oder komplett aus der Nationalmannschaft zurücktreten. Das ist ja eine Ehre und es ist natürlich freiwillig, dass man fürs Nationalteam aufläuft und die müssten jetzt alle zurücktreten, ja, und dann kommt vielleicht eine Reaktion. Aber was sage ich da? Ne? Ich bin ein ganz kleines Licht hier in Deutschland. Ich habe überhaupt nichts zu sagen. Ich kann nur meine Meinung äußern. Und deswegen habe ich einen Podcast gemacht. Ja, und dann hatten wir hier in Deutschland hatten wir auch einen riesengroßen Skandal in eine andere Richtung gehend, nämlich Aiwanger. Ich will euch gar nicht damit groß auf die Aiwanger, auf die Eier gehen, ja, aber es muss natürlich angesprochen werden, was ist da passiert. Ich habe letzte Woche bewusst mal nicht drüber gesprochen, weil ich gedacht habe, komm, lass erstmal ein bisschen die Wogen kletten, lass erstmal schauen, was da passiert. Ich möchte es nochmal zusammenfassen für alle, die nicht wissen, was bedeutet jetzt eigentlich Aiwanger. Wir haben ja auch Gäste aus anderen Ländern hier. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Von daher eine ganz kurze Erklärung. Aiwanger ist der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern. Ja, Bayern, großes Bundesland in Deutschland. Wir wollen es eigentlich nicht haben. Bayern will uns nicht haben. Es ist eine Zweckgemeinschaft. Ja, es ist eine Zweckehe. Sagen wir mal, wie es ist. Und da gibt es einen Ministerpräsidenten. Ministerpräsident ist immer das regierende Oberhaupt dieses Bundeslandes. Ja, das ist der Ministerpräsident. Und das ist in dem Fall in Bayern der Söder. Den wird man sicherlich auf der ganzen Welt kennen. Ja? Und er hat einen Vize, einen Stellvertreter. Das ist in dem Fall Aiwanger. Aiwanger ist aber nicht bei der CSU, CDU, sondern er ist bei den Freien Demokraten, glaube ich. Nee, wie heißen die? Bei den Freien Wählern. Und jetzt ist Folgendes passiert. Da wurde der Süddeutschen Zeitung, wurde ein Flugblatt zugespielt. Und da hat man gesagt, hier, könnt ihr gerne mal nachschauen, die Schreibmaschine, mit der dieses Flugblatt gedruckt wurde, damit wurden auch Dokumente vom Aiwanger für die Schule und fürs Studium gedruckt. Ja? Also das ist die gleiche Schreibmaschine und dieses Flugblatt hat antisemitische Aussagen. Ja? Und da wird also wirklich rechtsradikale, antisemitische Aussagen werden da getroffen auf diesem Flugblatt. Und das wurde damals, als Aiwanger in der 11. Klasse war, nämlich im Schuljahr 87, 88, wurden diese Flugblätter in der Schule auf der Toilette verteilt. So, ist 35 Jahre her. Aiwanger ist natürlich mittlerweile ein gestandener Mann. Und die Süddeutsche Zeitung hat das tatsächlich untersucht, konnte wirklich nachforschen oder nachvollziehen, dass das mit dieser Schreibmaschine tatsächlich alles wahr ist. Auf Nachfrage hat die Presseabteilung von Aiwanger gesagt, nee, ist alles Schwachsinn, wir äußern uns dazu nicht, ist alles vollkommener Quatsch. Und wenn ihr da irgendeine Geschichte erzählt, dann werden wir euch verklagen. Dann hat die Süddeutsche gesagt, okay, dann veröffentlichen wir die Geschichte eben, ja, haben sie dann gemacht und dann hat Aiwanger plötzlich gesagt, ja, also kann vielleicht sein, dass ich dieses Pamphlet, also das wird jetzt übrigens Auschwitz-Pamphlet genannt, dass ich das eventuell vielleicht in meiner Tasche hatte, aber ich habe es nicht geschrieben, ich will jetzt auch nicht verpfeifen, wer es war, das möchte ich nicht, ja, ich möchte nicht sagen, wer es war, ich war es nicht. Könnte eventuell sein, dass es in meiner Schultasche irgendwie da reingekommen ist. Aber ob ich es jetzt verteilt habe, das weiß ich jetzt nicht mehr. Es hätte damals aber auch Folgen gehabt an der Schule. Also es gab da eine Abmahnung oder wie auch immer. Also das war schon Thema an der 11. Klasse damals auf diesem Gymnasium, wurde das schon thematisiert. Und er hat da praktisch seine Strafe für bekommen, wie auch immer. Jetzt hat mittlerweile der ältere Bruder von Aiwanger gesagt, ja, das habe ich geschrieben. Ja? Und ja, also es ist jetzt, wie es ist. Es ist 35 Jahre her. Wir dürfen das nicht vergessen. Das ist unsere Aufgabe, denke ich, mit unserer Vorgeschichte, mit unserer deutschen Vorgeschichte, mit der Nazi-Zeit. Es ist unsere Aufgabe als nachfolgende Generationen, dass wir dieses Thema nicht unter den Teppich kehren, sondern wir müssen darüber sprechen. Und es muss auch wenn es 35 Jahre her ist, muss darüber gesprochen werden. Er hat keine Straftat begangen in dem Sinne, er hat keine Menschen verletzt, getötet oder sonst irgendwas und war nicht an dem Massenmord beteiligt, der damals natürlich stattgefunden hat, sondern er hat viele, viele Jahre später hat er ein antisemitisches Flugblatt verteilt. Das darf man natürlich nicht auf eine Ebene stellen und trotzdem ist es natürlich zu verteufeln. Man sollte ihn jetzt heute auch dafür nicht mehr zur Rechenschaft ziehen, denn 35 Jahre sind 35 Jahre. Ja? Also Söder hat also mittlerweile bekannt gegeben, er hat wohl einen Fragenkatalog gestellt, Aiwanger hat einen Antwortkatalog da entgegengebracht und dann gab es das große Sommerinterview mit der CSU in einem malerischen Ausblick, fantastisch in Bayern, hat er da das Sommerinterview gegeben. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Sau interessiert, ja? Hat es auf jeden Fall gemacht und da hat er auch dann bekannt gegeben, dass Aiwanger im Amt bleibt. Ja? Also wie gesagt, stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister von Bayern. Und Söder hat entschieden, der bleibt im Amt. Ja? Und wie gesagt, auf der einen Seite muss man sagen, es ist 35 Jahre her. Er war noch Jugendlicher. Ja? Kann man als Jugendsünder jetzt vielleicht abstempeln, ihn heute dafür zu bestrafen, wäre vielleicht eine Spur zu hart. Er hat dann auch ganz klar nochmal auf irgendeinem Volksfest, Bayern ist ja jedes Wochenende Volksfest, ne? Hat er dann nochmal in einer Rede auf diesem Volksfest gesagt, dass er seit seinem Erwachsenenalter kein Antisemit, kein Extremist oder sonstiges ist, sondern ein Menschenfreund. Und gut, die Entscheidung ist jetzt gefallen. Es gab auch ein paar Stimmen aus jüdischen Gemeinden, die sich dazu geäußert haben und teilweise gesagt haben, okay, wenn er im Amt bleiben soll, bitte. Aber er muss jetzt natürlich unter Beweis stellen, dass seine Aussagen, seine politischen Werte, die er vermittelt, sein Weg, den er geht, dass all dieses, dass seine Grundeinstellung eben nicht antisemitisches, nicht rechtsextremes oder sonst irgendwas, da muss er natürlich sofort weg. Also es wird mit Argusaugen jetzt beobachtet. Ihn jetzt natürlich, wie gesagt, nach 35 Jahren in der Luft zu zerreißen, ist auch vollkommener Schwachsinn, ist auch wieder typisch deutsche Presse. Aber ganz vergessen dürfen wir es nicht und es muss darüber gesprochen werden, denn es wäre natürlich eine Verharmlosung, wenn wir das jetzt einfach sagen, ach komm, ist schon so lange her, ist egal. Nee, egal ist es nicht, es muss darüber gesprochen werden. Das ist meine Meinung dazu. Anderes Thema. In der letzten Woche wurde mir bekannt, dass der gesamte Besitz von Farrokh Bulsara versteigert wird. Wahnsinn, oder? Jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, ich weiß schon, auf was er hinaus will, weil ich habe die Meldung auch gehört. Manch ein anderer wird vielleicht sagen, Farrokh Bulsara, wer soll das sein? Ist das rückwärts vorgelesen? Nein, ist es nicht. Es ist der echte Name, der Geburtsname von Freddie Mercury, seines Zeichens Sänger von der Band Queen. Er ist leider 1991 viel zu früh gestorben und jetzt soll also nach 32 Jahren nach seinem Tod soll sein gesamter Besitz in Großbritannien versteigert werden. So, da gab es jetzt schon wohl eine Internetseite von einem englischen Auktionshaus, gab es eine Internetseite, wo man einfach mal schauen konnte und konnte praktisch fiktiv hinschreiben, wie viel man dafür bieten würde. Ja, das ist kein richtiger Einsatz, den man dann abgibt. Ja, das ist also kein richtiges Gebot, was man da abgibt, sondern die wollten einfach nur mal so ein Gespür dafür haben. Die hatten also, bevor sie das veröffentlicht haben, ging dieses Auktionshaus davon aus, dass man ungefähr 7 Millionen Euro umgerechnet jetzt von Pfund. Ne? Ich habe es von Pfund in Kilo umgerechnet, von Kilo dann in Meter und von Meter aus in Euro. Ne? Klar. Nur damit ihr es nachvollziehen könnt, meine mathematischen Kenntnisse, ne? Wie ich das gemacht habe. Also in Euro wären es dann rund 7 Millionen. Damit rechnet das Auktionshaus. Ich hatte jetzt auch in einem anderen Podcast gehört von Joko Winterscheid, war es, glaube ich, der das auch erzählt hatte und gesagt hat, also was da jetzt auf dieser Internetseite schon jetzt schon für Gebote abgegeben sind, das wird diese 7 Millionen bei weitem sprengen. Bei weitem. Ja, ja, unter anderem wird der Stützflügel, also nicht die Stützstrümpfe, sondern Stützflügel, ja, werden da, wird versteigert, auf dem er komponiert hat. Lieder wie zum Beispiel Bohemian Rhapsody wurden auf diesem Flügel komponiert. Ja, könnt ihr euch natürlich vorstellen, was der Flügel nicht allein schon für einen Wert hat, dass er so lange überdobbert hat, wie alt das Ding schon ist, sondern natürlich, was es auch für einen Wert hat, was mit diesem Flügel gemacht wurde. Ja, damit wurde musikalische Weltgeschichte geschrieben. Und der berühmte Königsmantel, kennt man vielleicht auch das Foto, wo er mit so einem Königsmantel, mit diesem roten Mantel und dann diesem weiß schwarz gepunkteten, ich glaube, Hermelin-Kragen, ne, so typischer Königsmantel und die Krone, die er getragen hat bei diesem Musikvideo oder Live-Auftritten, weiß ich gar nicht, wo er die getragen hat. Das alles und noch viel, viel mehr wird versteigert. Es werden Rechnungen versteigert von einem Saufgelage irgendwo hier in München. Ja, ich glaube, 800.000 Euro waren das oder D-Mark damals. Diese Rechnung ist irgendwo aufgetaucht. Also man kann eigentlich sagen, alles, was er hatte, ja, wird da jetzt versteigert. Ich finde es persönlich ein bisschen schade. Man hätte daraus auch gut ein Museum machen können. Ja, Queen ist natürlich absolute Weltgeschichte, wie gesagt, im musikalischen Bereich. Freddie Mercury ist Weltgeschichte, was das angeht, eine absolute Ikone. Man hätte für ihn in, keine Ahnung, in seiner Heimatstadt irgendwo, hätte man ein Museum machen können. Und ich möchte wetten, dass viele Menschen dorthin gepilgert wären und hätten dort auch viel, viel Geld gelassen. Ja, hätte man über Jahre und Jahrzehnte hinweg eine Einnahmequelle daraus generieren können. Gut, jetzt ist es halt so. Jetzt werden all diese Erinnerungsstücke halt praktisch in die ganze Welt verkauft. Und dann hat dann einer diese besagte Rechnung in einem Bilderrahmen über seinem Bett hängen. Jemand anderes hat den Flügel irgendwo in seinem Wohnzimmer stehen, ja, und all die anderen Sachen, Unterhosen, Socken, Schuhe, den ganzen Kram, der ist halt auf der ganzen Welt verstreut oder zumindest in ganz Europa, ist irgendwie ein bisschen schade. Ja, wir machen ein kleines bisschen Werbung. Ich habe nämlich heute mal zwei Werbeclips für euch.
Werbung.
Ich habe heute ein richtiges Männerprodukt für euch, wobei es vielleicht auch was für die Frauen ist, aber ich sage euch gleich, um was es geht. Ich bin ja Bartträger, Vollbartträger mittlerweile seit einem Jahr und ich hatte immer Probleme, weil ich so Wirbel vorne im Bart hatte. Und also der Bart macht praktisch, was er will. Den muss man richtig behandeln, den muss man föhnen nach links, nach rechts, nach links, nach rechts und dann ist es halbwegs in Ordnung. Aber die ultimative Lösung für meine Bartprobleme, der sich so kräuselt oder in alle Richtungen wegstand, war ein elektrischer Bartkletter. Hat mir mein Barbier vorgeschlagen tatsächlich, habe ich es einfach in die Suche eingegeben und zack, habe ein fantastisches Suchergebnis gehabt. Ich habe das Ding bestellt für läppische 23,98 Euro. Ein Spitzenpreis, das ist eine ionische Bürste und funktioniert als Bartkletter und Haarglätter. Ist jetzt nicht so wie eine Zange, ne? Wie so eine Grillwürstchenzange, wie die Frauen das haben, wo man dann die Haare so einklemmt und dann runterzieht bei den langen Haaren, sondern das hier ist flach und man hält es einteilig und man hält es wie einen Kamm. Und damit fährt man einfach von außen über den Bart drüber. Hat eine Keramikbeschichtung, man kann es in 3 Hitzestufen einstellen, bis maximal 230 Grad, das ist das, was ich immer mache. Und Keramikbeschichtung natürlich, durch die Hitzeentwicklung ist Keramik natürlich fantastisch. Und damit man sich nicht verbrennt, gibt es vorne einen Silikonbürstenkopf. Also da vorne die Borsten, die sind eben Silikon beschichtet, sodass man sich natürlich nicht verbrennen kann. Das Gerät ist in den Farben schwarz-grau, sieht stylisch echt perfekt aus und ihr erinnert euch vielleicht an mein früheres Profilbild auf Twitter und Instagram, dieses weiße, wo man ein schwarzes, so wie so ein Scherenschnittbild sieht von einem Bartträger. Genau das ist auf der Verpackung drauf. Also selbst die Verpackung lohnt sich, in die Wohnung zu stellen. Also ein richtig, richtig gutes Produkt, kann ich nur sehr empfehlen. Wie gesagt, wenn ihr noch ein paar Haare auf dem Kopf habt, meine lieben Zuhörer, dann könnt ihr die auch mit diesem Ding glätten. Ja, und für alle, die einen Vollbart haben, ja, da brauchen wir natürlich nicht drüber diskutieren. Ihr müsst euch dieses Ding kaufen. Ne? Den Link zu diesem Produkt findet ihr in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, gut, war jetzt vielleicht ein bisschen fies. Weil jetzt kommen wir schon zur letzten Rubrik. Das ist nämlich Ollis Weltraum-Ecke. Ich hatte letzte Woche gefragt, was man dieser Rubrik für Namen geben könnte. Und ich habe genau, ich muss jetzt gerade mal schauen, eine Reaktion bekommen. Das war der liebe Norbert aus Wien. Vielen herzlichen Dank und ganz, ganz viele liebe Grüße an dieser Stelle. Und er hat mir den Vorschlag gegeben, Ollis Blick ins Universum. So, ich stelle das zur Debatte. Ihr dürft da gerne mitbestimmen. Ollis Blick ins Universum. Mein, sagen wir mal, Projektname lautet Ollis Weltraumecke. Es werden weitere Namen gesucht. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da eine kurze Nachricht schicken könntet. E-Mail, Instagram, Twitter, WhatsApp für die Patrons, die meine Handynummer haben. Ganz egal auf welchem Wege, würde mich sehr freuen, wenn ihr da einfach mal kurz zurückschreibt, wie ihr gerne diese Rubrik nennen würdet. Und für alle, die es jetzt zum ersten Mal hören, diese Weltraumecke, wie ich sie momentan noch nenne, die kommt immer ans Ende einer Folge. Für alle, die sich für das Thema nicht interessieren, die könnten dann theoretisch abschalten. Und die Weltrauminteressierten können dann jetzt noch weiterhören. Und ich habe letzte Woche berichtet von der Crew 7, die von der Erde gestartet ist und auf der ISS angedockt hat. Ich habe das verfolgt im Fernsehen und wie die dann ausgestiegen sind und wie sie dann jetzt mittlerweile aktuell 11 Stück auf der ISS sind und haben dann noch ein Gruppenfoto gemacht und so weiter und so fort. Es war alles ganz interessant und spannend und das war jetzt so die Übergangsphase, weil nämlich jetzt Crew 6 wieder nach Hause fliegt. Die waren jetzt rund 3 Monate, 126 Tage oder so, waren die jetzt auf der ISS und sind natürlich jetzt wieder auf dem Weg. Es waren auch 4 Personen, die nun also wieder wegfliegen. Das heißt, aktuell sind auf der ISS wieder 7 Menschen, wie es die letzten 3 Monate auch so war. Und da gab es also praktisch eine Schlüsselübergabe. Ja, die einen sind eingezogen, die anderen ausgezogen. Und das war nämlich jetzt in der letzten Woche. Auch das habe ich am letzten Wochenende ein bisschen verfolgt, zumindest das Abdock-Manöver. Das war nämlich so, die sind mit der Dragon-Kapsel von der Firma SpaceX, also von Elon Musks Firma, mit dem Namen Endeavour zur ISS geflogen und dementsprechend jetzt auch wieder in der gleichen Kapsel wieder zurück. Diese Kapseln, habe ich jetzt gelernt, können übrigens 2-mal verwendet werden. Ja, also die können also mit einer Rakete nach oben geschossen werden, dann trennen die sich ab, dann boostern die sich selbst nochmal hoch, fliegen 2-3 Mal um die Erde rum, Flugzeit ungefähr 30 Stunden, nähern sich immer näher der ISS-Umlaufbahn und dann kommt es zum Undock-Manöver und später, wenn diese Kapsel dann wieder zurückfliegt, das sind diese kleinen kegelförmigen Kapseln, dann trennen die sich ab, fliegen dann wieder zurück Richtung Erde, also die müssen sich ja eigentlich jetzt ohne Booster oder sonst was, die fliegen ja automatisch dahin, nähern sich also immer mehr der Erdumlaufbahn, der Erdatmosphäre an und dann tauchen die praktisch bei einer Flugzeit von 17 Stunden nur, ja, nicht wie auf dem Hinflug 30, Rückflug ist dann nur 17 Stunden und dann haben die nämlich an der Unterseite, also an der großen Fläche dieser kegelförmigen Kapsel, haben die ein Hitzeschild und mit diesem Hitzeschild voraus fliegen sie also durch die Erdatmosphäre, weil das natürlich unfassbar heiß wird. Und dann öffnen sich 3 große Fallschirme und dann landen sie irgendwo kurz vor Florida im Atlantik. Pazifik? Nee, Atlantik. Also im Atlantischen Ozean. Dadurch wird das Ding natürlich richtig abgekühlt. So, und dieses Prozedere, die können das also wieder aufwerten und können das ein bisschen überarbeiten, können das einmal noch ein bisschen Farbe drüber, ne, dass das wieder frisch aussieht, ein paar neue Aufkleber drauf. Und dann kann man diese Raumkapsel noch ein zweites Mal verwenden, also wieder zur ISS fliegen und von da dann wieder zurück. Und dann werden die praktisch weggeschmissen. Aber erst, wenn die wieder zurück sind und ausgestiegen und heile am Schiff angekommen. Und deswegen konnte ich dann auch, weil die Flugzeit nämlich nur 17 Stunden betrug, konnte ich dann dieses Landemanöver nicht live im Fernsehen verfolgen, weil es nämlich bei uns da, glaube ich, nachts, also morgens 4 Uhr war, da habe ich noch geschlafen. So, aber die Crew 6 ist also wieder heile zurück angekommen. Das alles mit einer SpaceX-Rakete hochgeschossen und mit der Dragon-Kapsel namens Endeavour hochgeflogen und auch wieder heile zurückgebracht. Glückwunsch also an dieser Stelle an Elon Musk. Wenigstens mal eine Sache, die du richtig machst, ne? Zum Thema Twitter klappt es ja leider nicht so gut. Habe jetzt übrigens gerade beschlossen, dass wir keinen zweiten Werbeclip machen, wie ich es vorhin angesprochen hatte. Wir lassen es jetzt mal bei dem einen. Das können wir dann gerne nächste Woche machen, weil wir jetzt schon kurz vorm Ende sind. Es wäre jetzt blöd, nochmal zu unterbrechen. Die japanische Raumfahrtbehörde JAXA hat und das hatte ich auch letzte Woche schon gesagt, gleich zwei Missionen zusammengelegt auf eine japanische Trägerrakete, nämlich zum einen die XRISM. Ja, das ist ein X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission. Also das ist praktisch ein Röntgenstrahlungs-Weltraumteleskop. Soll die heißesten Stellen unseres Universums, also jetzt nicht hier mein Wohnort, ne, ein Foto von mir, sondern wirklich draußen im Weltall, außerhalb der Erde, die heißesten Stellen des Universums unter anderem fotografieren. Wie gesagt, mit Röntgenstrahlung und Spektroskopie. Das ist ein interessantes Thema, ich kann es nicht gut erklären. Was das Ding genau kann oder später dann machen soll, das werden wir sicherlich sehen, weil es, glaube ich, tatsächlich Fotos macht. Also, so wie das James-Webb-Teleskop oder das Hubble-Teleskop, ist das jetzt eben eine japanische Mission. XRISM lautet da die Abkürzung. Und außerdem haben sie noch den SLIM, den SLIM, mit an Bord. Das ist nämlich der Smart Lander for Investigating Moon. Das heißt, der fliegt tatsächlich aus der gleichen Rakete. Dann trennen sich die Wege. Das finde ich auch ganz geil. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Eine Trägerrakete, die HIIA, oder ja doch, HIIA, Launch Vehicle Nummer 47, japanische Produktion, fliegt also los und hat zwei Missionen an Bord. Wenn sich dann diese Rakete ablöst und dann fliegt die eine, dieses XRISM wird dann zu irgendeinem Lagrange-Punkt fliegen. Das kann ich gerne auch mal in einer anderen Folge erklären, was das ist. Und der Smart Lander, der wird natürlich dann weiter eine Reise nehmen Richtung Mond und soll dort auch in der Nähe des Südpols landen. Das Ganze ist angesetzt für Donnerstag, also für gestern. Ja, das ist mit der Umrechnungszeit ein bisschen schwierig, weil da gibt es natürlich die japanische Standardzeit, JST. Ich muss das immer ein bisschen umrechnen, aber ich glaube, das ist bei uns, war es schon. Wenn es nicht zum zweiten, dritten, vierten Mal verschoben wird, war es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Dann konnte ich es nicht sehen, weil ich da geschlafen habe, weil morgens um 4 kann ich keine Raketenstarts mehr anschauen. Ich werde euch natürlich in der nächsten Woche darüber berichten, wenn ihr nicht selbst euch diese Info irgendwo herholt. Und ich sage auch zum Mond, zum Südpol, denn dort gibt es ja schon eine Mission. Die Russen sind erfolgreich abgestürzt. Die wollten nämlich ziemlich genau da landen, wo auch die indische Raumagentur ISRO gelandet ist. Raumkapsel, also mit dem Projekt Chandrayaan 3, sind sie da hochgeflogen und sind dann gelandet. Und dann ging eine Klappe auf, dafür gibt es auch schon Videoaufnahmen und Fotos. Und dann ist der Rover Pragyan rausgefahren. Der fährt mit einer Geschwindigkeit von rund 1 Zentimeter pro Sekunde. Also relativ gechillt. Der ist auch schon gefahren. Der ist ein paar Meter schon zurückgelegt. Ist auf einen Krater zugefahren. Ne? 4 Kilometer Umfang oder 4 Kilometer Tiefe. Dann hat man ihn gestoppt, hat ihn umprogrammiert, dass er in eine andere Richtung fährt. Und das funktioniert momentan wirklich sehr, sehr gut. Und er hat schon sehr, sehr viele Sachen gefunden. Ja, der sucht ja in erster Linie mal nach Wasser, weil da schon mal mit einer Raumfähre, die da drum herum geflogen ist, wurde mal vor ein paar Jahren Wasser entdeckt am Südpol. Und jetzt starten, wie gesagt, viele Missionen, also Indien, Amerika, Russland, Japan, alle wollen jetzt zum Südpol und wollen dort Wasser suchen, weil das natürlich für die Zukunft der Raumfahrt ganz elementar und entscheidend wichtig ist. Außerdem sucht man natürlich auch nach Lebewesen, ne, im Wasser. Also wer weiß, wo da Wasser zu finden ist. Deswegen sind die ja jetzt da oben. Und der Rover Pragyan von den Indern, der hat also schon die ersten Ergebnisse. Er hat nämlich die ersten, auch ich glaube mit Spektroskopie, hat er die ersten chemischen Stoffe festgestellt. Und zwar Schwefel, Aluminium, Eisen, Calcium, Chrom, Titan, Mangan, Sauerstoff, Silizium. Ja? Und da habe ich kurz überlegt, es kommt mir irgendwie bekannt vor, diese Kombination. Ne? Also diese Kombination kenne ich, ne? Und dann wusste ich es. Es ist also, auf dem Mond ist alles da, um eine Stadionbratwurst zu machen. Ne? Perfekt. Wir können da oben also jetzt ein Stadion machen. Für die Stadionbratwurst ist gesorgt. Alle Inhaltsstoffe sind gefunden worden innerhalb von einer Woche. So, Pragyan Ist jetzt also eine gute Woche da oben rumgefahren, hat nach Wasser gesucht, hat das leider noch nicht gefunden, steht aber immer noch auf seiner To-Do-Liste oder auf seiner Bucketlist. Und er hat die eben genannten Chemikalien festgestellt, was natürlich auch schon mal sehr, sehr gut ist. Und jetzt ist es so, ein Mondtag hat 15 Tage, 15 Erdtage. Also es dauert 15 Tage, an denen der Mond hell ist. Und dann ist er 15 Tage dunkel. Egal an welcher Stelle des Mondes man ist, ne? Das wechselt natürlich ab, ist klar. Ist also nicht innerhalb von 24 Stunden, wie das bei uns ist, sondern dort dauert so ein Mondtag 15 Tage und 15 Tage die Mondnacht. So, warum ich das sage, hat einen Grund, denn es ist in der Mondnacht natürlich unerträglich kalt. Ja? Da kann dieser Mond Rover nicht arbeiten. Deswegen wurden alle Akkus nochmal richtig voll aufgeladen. Der hat ein Solarpanel dabei. Der wurde nochmal richtig voll getankt, richtig voll aufgeladen. Und hat, nachdem er seine Aufgaben dort erledigt hat, wurde er in den Schlafmodus versetzt. Ja, Pragyan schläft also aktuell. Jetzt ist dort oben am Südpol, da wo er jetzt steht, hat jetzt also die Mondnacht begonnen. Die geht jetzt 15 Tage und dann wird er am 22. September aus dem Schlafmodus geweckt. Und die japanische Raumfahrtbehörde hat geschrieben, wir hoffen, dass er dann am 22. September aus diesem Schlaf wieder erwacht und für uns weiterarbeiten kann. Geplant ist dann nämlich nochmal eine Woche. Also der war insgesamt ausgelegt für 14 Tage Arbeit. 7 hat er schon hinter sich. 7 soll es noch geben. Meist ist es aber so, dass die ja noch 4 Jahre dann noch halten. Ja, also mindestens 14 Tage war geplant. Er soll Wasser finden und schreibt die ISRO weiter. Wenn er nicht mehr erwacht, dann hat er uns schon fantastische Dienste geleistet und dann steht er dort oben auf dem Mond und wir sind sehr, sehr dankbar und er steht dort wie ein kleines Exempel, weil es ja die 4. Nation ist nach den USA, Russland und China, die überhaupt ein Gefährt sanft auf dem Mond gelandet haben und die erste Nation überhaupt in der Geschichte der Menschheit, die am Südpol gelandet ist. Das ist also natürlich ganz, ganz tolle Nachrichten und wie gesagt, ich freue mich auf die Stadionwurst. Wassereis hatten wir schon gesagt, ne? Das wird aktuell gesucht. Stadionwurst haben wir schon alle Zutaten gefunden und mit diesem Schwachsinn entlasse ich euch in euer wohlverdientes Wochenende. Ich werde an diesem Wochenende zu meiner Freundin fahren und weil wir es selbst so geil finden, werden wir uns nochmal unsere eigene Podcast-Folge reinziehen. Nein, ist natürlich auch Schwachsinn, aber für alle, die es nicht mitbekommen haben, gestern erschien unsere neue Folge. Ich hatte die Ehre und durfte Folge 16 eine Geschichte erzählen. Ja? Hab ganz, ganz tief wieder in meinen Geschichtsbüchern gekramt und habe für euch, wie ich finde, eine sehr spannende Geschichte rausgesucht. Ich hoffe, dass ihr mit einem genauso verblüfften Gesichtsausdruck da sitzt, wie Nicole es tat. Die durfte ich nämlich sehen. Ihr könnt sie beim Podcast leider nicht sehen, aber ich habe ihr Gesicht gesehen, als sie dann erfahren hat, um wen es in der Geschichte geht. Also, gestern erschien die neue Folge hinter Google Links. Gerne mal reinschauen. Findet ihr auch irgendwo über meine Website. Den Link zu meiner Website und der Link zu dem Werbeclip, den ich gemacht habe, findet ihr alles natürlich in den Shownotes. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören, für eure Treue. Wir hören uns am nächsten Freitag, wie immer, ab Mitternacht. Und für heute ist wieder mal Schicht im Schacht.